jetzt ohne Umschweife dem Wort Gottes zu. Dazu kann man ja wieder die Verdunkelung aufheben. Und es geht gleich um die nächste geistliche Tugend. Ich habe ja mit euch schon dieses Jahr angeschaut, die geistlichen Tugenden der Dankbarkeit und des Lobpreises und möchte heute über die Tugend Wahrhaftigkeit sprechen. Die Tugend der Wahrhaftigkeit braucht man aufgrund von zwei Dingen. Einmal, dass wir ins Ebenbild Jesu Christi verwandelt werden. Jesus Christus, der die Wahrhaftigkeit an sich ist. Er sagte zu seinen Jüngern in der Abschiedspredigt und sagt es auch heute noch: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das gehört alles zusammen. Das kann man nicht voneinander trennen. Das ist eins. Das ist der Ausdruck Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Und er will uns in dieses Ebenbild Christi umgestalten. Dafür ist die Kultivierung der geistlichen Tugend Wahrhaftigkeit notwendig. Und zum Zweiten ist in dieser Zeit, in der ein Präsident eines Landes Lug und Trug lebt, öffentlich, und das auch auf Christen abfärbt als Vorbild, und nicht nur in diesem Land Übersee, sondern auch zu uns nach Europa schwappt, es notwendig, dass wir wahrhaftig sind und wachsen darin. Ich will jetzt mich dann natürlich nicht reinsteigern und auch nicht politisch argumentieren, sondern ins Wort Gottes gehen. Ich habe schon bei den letzten zweimal gesagt, es gibt eine natürliche Tugend und es gibt eine geistliche Tugend. Die natürliche Tugend habe ich euch anhand der Dankbarkeit erwähnt. Besuch kommt und bringt ein Geschenk den Kindern mit und die Großen sagen artig Danke. Und die Kleine hat es noch nicht gelernt. Die verschwindet mit ihrem Geschenk oder will gleich verschwinden und dann sagt der Papa: Wie sagt man? Und dann sagt sie verschämt: Danke. Das ist die natürliche Tugend der Dankbarkeit, das Kinder auch lernen, und das ist auch richtig und gut so. Aber die Kleine will den Eltern gehorchen und den Eltern gefallen, und die Eltern wollen dem Gast gefallen, dass sie doch gute Erzieher auch sind. Eine geistliche Tugend ist mehr. Eine geistliche Tugend ist, dass man Gott gefallen will, dass man Gott ehren will mit seiner Gesinnung, mit seiner Haltung. Und so ist es auch bei der geistlichen Tugend, und die können nur geistlich entwickelt werden durch drei Dinge. Erstens durch das Wort Gottes. Wer seine Bibel aufschlagen möchte, Kolosser 2, Vers 6 und 7, wollen wir dann zusammen lesen. Kolosser 2, 6 und 7. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, eben im Glauben, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm, gewurzelt und aufgebaut im lebendigen Wort Gottes, in dem wahrhaftigen, wie wir schon vorher auch gesehen haben, der Sohn Gottes ist. Und wie viel Zeit verbringen wir damit im Lesen dieses Wortes, im Studieren, im Auswendiglernen, im Nachsinnen? Ihr kennt ja noch vielleicht die Handillustration. Der Zugang Gott zu uns geschieht durch Lesen, durch Studieren, durch Auswendiglernen des Wortes und durch Nachsinnen über dieses Wort. Wie viel Zeit verbringen wir mit diesem Wort, um gefestigt zu werden, wie der Vers weiter heißt, gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, so wie ihr es aus Gottes Wort erkennt, um die Tugend, geistliche Tugend der Wahrhaftigkeit zu entwickeln. Wir neigen heute zu Übertreibungen oder andererseits auch zu Verharmlosungen, je nachdem, was uns vorteilhaft erscheint. So sagt der Mann zu seiner Frau: Ich habe schon 1 Kilo abgenommen. Also ich spreche jetzt nicht von Inge und mir. Ich habe noch nichts abgenommen. Obwohl die Waage 700 Gramm anzeigt. Und er denkt, ja, das ist ja nicht so. Ist ja nicht so schlimm. So eine kleine Übertreibung. Bei der Vorbereitung zu dieser Predigt hat der Heilige Geist sehr deutlich auch an mir gewirkt und mir aufgezeigt, wo ich in diese Falle auch tappe, ja, dass ich manche Dinge übertreibe und manche Dinge dann auch verharmlose. Und manchmal sind es ja auch wirklich Kleinigkeiten, ja, aber da fängt's ja schon an. Das färbt ja ab. Und bei so einer kleinen Übertreibung kommt dann auch mal eine Notlüge dazu. Und aus der Notlüge wird eine bewusste Lüge. Und aus der bewussten Lüge zieht der einen Rattenschwanz hinterher, kann auch Betrug entstehen. Und da sind wir so schnell von der Wahrhaftigkeit weg. Kürzlich sind Inge und ich einkaufen gegangen zum Supermarkt und ich hatte einen 200-Euro-Schein dabei und wollte den halt gewechselt haben. Und an der Kasse sagt die Kassiererin: Haben Sie es nicht kleiner? Und ich sagte: Nö. Obwohl auch ein 20er dabei war. Ja, ein Beispiel dafür. Der Heilige Geist hat sofort gesprochen. Also da bin ich sehr dankbar. Aber ich habe erst zu Hause realisiert, was ich hätte sagen müssen. Ich hätte sagen müssen, doch, ich habe es auch kleiner, aber ich möchte gern den 200er gewechselt haben. Wenn es Ihnen nicht so viel Schwierigkeiten bereitet, dann wechseln Sie mir den, nehmen Sie den als Zahlungsmittel bitte an. Hab man nicht gemacht, habe ich nicht gemacht. Und dann hat das auch Auswirkungen. Ich komme jetzt zum zentralen Wort dieser Botschaft, nämlich Psalm 33, Vers 4 und 5. Wer mitlesen möchte, Psalm 33, Vers 4 und 5. Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Und all sein Tun ist Treue, oder Luther übersetzt, und was er zusagt, das hält er gewiss. Und das ist für uns natürlich ermutigend. Aber ob wir dann daraus eine weise Lebensführung aufbauen, ist noch die Frage. Wir hören das Wort zwar, aber das Hören hat hier einen Eingang und hier einen Ausgang. Und so wie manches auch reinkommt, geht es auch gleich wieder raus. Und deswegen habe ich auch den kleinen Finger vergessen vorher, wo heißt Hören des Wortes Gottes. Weil die anderen vier Finger sind viel entscheidender. Lesen, studieren, auswendig lernen und nachsinnen über Gottes Wort. Und dann geht dieser Vers auch weiter in Vers 5. Er liebt, also das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Weil er wahrhaftig ist, bringt er das auch in der Gerechtigkeit und in seinem Recht, seinen Geboten zum Ausdruck. Und sollte uns das nicht ermutigen, täglich uns diesem Wort, diesem Gott zuzuwenden und uns ihm anvertrauen, dem allein Wahrhaftigen. Zweitens, also wir haben zuerst Gottes Wort, zweitens das Gebet. Das Gebet ist eine Zwiesprache mit Gott. Das ist keine Einbahnstraße. Das ist etwas, wo ich ihm auch Fragen stellen kann. Dazu ein Vers weiter in dem Psalm 86, Vers 11. Der Willi kann den auswendig, denn als wir im letzten Hauskreis am Mittwoch auch darauf zu sprechen kamen, hat er gesagt, das ist einer seiner Lieblingsverse. Er hat ein Zeugnis gegeben für das Wort Gottes. Dort heißt es, weise mir, Herr, deinen Weg, also ein Gebet Davids, damit ich wandle in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Die Bitte um Leitung, dass ich so wandeln möge, wie es Gott gefällt, wie Gott in seiner Gerechtigkeit und Recht, in seiner Wahrhaftigkeit auch durch mich zum Ausdruck kommen möchte. Er hat mich ja hier gelassen auf dieser Erde als Botschafter an seiner Stadt, an Christi Stadt. Wenn er mich nur retten hätte wollen, dann hätte er mich am besten sofort in den Himmel genommen vor 49 Jahren. Aber wir sind ja hier, um Zeugnis für ihn zu sein. Und schon diese kleine Aussage, das ist einer meiner Lieblingsverse, ist ein Zeugnis, der andere ermutigen kann. Und dann betet Gott hier noch um die richtige Blickrichtung, nämlich die zu Gottes Furcht hinführt. Gott zu fürchten, nicht Angst vor ihm zu haben, sondern Ehrfurcht vor diesem großen, allwissenden, allmächtigen, ewigen Gott, der mich lieb hat. Weise mir, Herr, deinen Weg, wann hast du das letzte Mal dieses Gebet gesprochen? Reden mit Gott, ich sagte es schon, ist nicht nur Einbahnstraße, sondern er antwortet auch. Und wir können ihm Fragen stellen. Und Paulus tat dies bei seiner Bekehrung. Paulus hatte zwei Fragen, als er dort auf der Straße nach Damaskus von einem Licht, mit einem Licht konfrontiert wurde, sodass er erblindete. Er hatte die Frage, wer bist du? Oder auch, wie bist du? Und diese Frage könnten wir Gott immer wieder mal stellen und in sein Wort gehen und Antwort bekommen. Und die zweite Frage war, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und das war ja nicht nur für den Paulus gedacht. Übrigens, die Bekehrungsgeschichte von Paulus wird dreimal in der Apostelgeschichte beschrieben. Sondern das sind Fragen, die wir auch immer wieder dem Herrn vorlegen können. Wen willst du, dass ich heirate? Soll ich überhaupt heiraten? Welche Arbeitsstelle darf ich aus diesem großen Angebot auswählen? Zwei ganz lebenswichtige Entscheidungen, die da auch getroffen werden, gerade auch für Jugendliche. Und dann noch ein weiteres Gebet von David im Psalm 139, Vers 23 und 24 steht, erforsche mich, o Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine, und nicht, weil Gott es nicht schon alles wüsste, sondern dass er mir's auch offenbart, wo stehe ich. Das wird im 24. Vers deutlich, da heißt es, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, ob ich gerade als Christ auch einen Umweg gehe, weil ich vielleicht einem steinigen Weg, einem hügeligen Weg ausweichen will. Und führe mich dann auf deinem Weg, dem ewigen Weg. Gebrauche mich, Herr, betet David, nachdem er Gott gelobt hat für das, dass er wunderbar gemacht wurde und dass Gott ihn von allen Seiten umgibt. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, nämlich Psalm 34, Vers 14 und 15 zum Mitlesen, Gehorsam. Psalm 34, Verse 14 und 15. Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Eine Aufforderung Gottes durch David. Und als Christ bin ich dann natürlich angesprochen, mehr wenn ich das lese, als wie wenn ich das höre. Weil ich sagte das schon, es kann da rein und da raus gehen. Aber wenn ich's mit zwei Augen lese und eventuell noch markiere, weil ich merke, Gott spricht zu mir. Und von auswendig lernen will ich jetzt gar nicht weiter reden. Dann geht das in den Sehnerv und mitten ins Zentrum in mein Herz. Als nicht wiedergeborener Mensch, als nicht Geretteter, der Jesus Christus noch nicht kennt, angenommen hat, wird das als ein Aufruf zur Umkehr sein. Kehre um! Bekehr dich! Lass dich retten! Erkenne deinen Zustand und sprich, ich bin ein Sünder, der verloren geht ohne Jesus Christus. Du kannst auch ein frommer Sünder sein, aufgewachsen vielleicht im gläubigen Elternhaus. Alles mitmachen und glauben, du gehörst dazu. So war es bei mir auch. Ich habe ein Jahr lang geglaubt, dass ich dazugehöre und habe so gelebt, wie wenn ich dazugehören würde. Ich ging in Versammlungen, ich habe Predigten gehört, ich habe Tischgebete gesprochen. Und dann hat mich ein Wort beim Lesen getroffen, nämlich das Wort aus Johannes 5,24, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, wer mein Wort hört, er, das lebendige Wort Gottes, sagt es. Damals gab es die Bibel noch nicht, also das Neue Testament. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod ins Leben hindurchgedrungen. Und damals konnte ich durch den Heiligen Geist schon das, was ich oft gehört habe, verbinden, wo Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und dann habe ich mich bekehrt. Habe ich zu ihm gesagt, Herr Jesus Christus, ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Errette mich von meiner Sünde und meinen Sünden. Denn im Römerbrief habe ich dann später auch gelesen, wer im Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, der wird gerettet. Wenn du nicht sicher bist, ob du gerettet bist, kannst du das daran erkennen, wem hast du schon jemals gesagt, dass Jesus Christus für dich der Sohn Gottes ist? Also spätestens an der Taufe solltest du das ja öffentlich machen. Du brauchst nicht hier vorgehen und das vor der ganzen Versammlung sagen. Das genügt schon für dich, wenn du das einem Einzelnen offenbarst. Weil dann wirst du merken, dann arbeitet Gott in dir das gute Werk, das er angefangen hat, das wird er dann auch vollbringen. Er wird dich in die geistliche Tugend der Wahrhaftigkeit führen. weil du zum ersten Mal eine Wahrheit ausgesprochen hast. Ich gehe verloren, ich brauche Jesus. Eine geistliche Wahrheit. Das ist der Start zum Wachsen in die Wahrhaftigkeit, damit wir ins Ebenbild Christi umgestaltet werden und die Waffenrüstung Gottes anziehen können gegen diese falschen Vorbilder, die heute in unserer Umgebung täglich aufkommen, in den Medien. Ein Bild veröffentlicht wird mit der Papsthaube. Das ist unerträglich. Das Ende ist nahe. Und lasst uns die Zeit auskaufen und die Waffenrüstung Gottes anlegen, und als Wiedergeborene in die Wahrhaftigkeit reinwachsen, sie kultivieren. Und wenn du noch nicht gerettet bist, dich vom Satan nicht von diesem Ziel abhalten zu lassen, dich durch Jesus Christus retten zu lassen. 3 Schritte, 3 Gs, einfach zu merken: Gottes Wort, Gebet, Gehorsam. Herr Jesus, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir es schwarz auf weiß haben, Herr, dass wir es lesen können. Danke, dass wir mit dir reden dürfen, Herr Jesus Christus, dass du uns hörst, dass du uns auch erhörst. Ich möchte dir nachfolgen, Herr Jesus Christus, und in deiner Wahrheit bleiben. Amen.